Wir wollen uns nun mit der Frage auseinandersetzen, wie man Menschen, die hierher geflüchtet sind, gut ankommen lässt. Und die aktuelle Praxis, Geflüchtete in großen Gemeinschaftsunterkünften unterzubringen, das ist nun nicht genau das, was man unter gutem Ankommen und Willkommen heißen versteht. Vielmehr missachtet dies ihre Menschenrechte und verhindert gleichzeitig ein effektives Migrationsmanagement. Zu diesem Schluss kommen Migrationsforscher der Martin-Luther-Universität hier aus Halle, und zwar in einem Policy Paper, das nun veröffentlicht wurde in der Zeitschrift für Ausländerrecht. In ihrem Paper beschreiben sie, wie die aktuelle Praxis zu psychischen und sozialen Problemen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern führen kann. Kommunen verstoßen gegen internationale Diskriminierungs- und Missbrauchsverbote und verhindern gleichzeitig eine bessere Integration, genau mit dieser Unterbringung in großen Gemeinschaftsunterkünften. Die Forscher fordern deshalb nun eine umfassende Reform des Asylsystems und geben hierfür auch konkrete Handlungsempfehlungen ab, die sich vor allem auch an Kommunen richten. Was da Kommunen besser zu machen haben und ja, was genau also die Probleme sind, die Menschen in Gemeinschaftsunterkünften in dieser Unterbringungsform haben, darüber möchte ich mich nun unterhalten. Einer der beiden Herausgeber des Policy Papers ist bei mir im Studio, und zwar der Jurist Jakob Junghans. Er hat die wissenschaftliche Publikation damit veröffentlicht, dass nun die Unterbringung in großen Gemeinschaftsunterkünften eine immense psychische und auch physische Belastung für die Betroffenen darstellt und soziale Probleme befördert. Das scheint eigentlich wenig überraschend. Das ist auch das, was seit Jahren oder auch Jahrzehnten ja vor allem auch so Initiativen, die sich für die Rechte von geflüchteten Menschen und Migrantinnen einsetzen, auch immer wieder angeprangert haben. Ihr habt das nun also auch aus einer wissenschaftlichen Herangehensweise nachgewiesen und aufgezeigt. Welche neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse kommen da so in eurem Policy Paper zum Tragen, oder vielmehr, was habt ihr da versucht, alles so sozusagen zu versammeln, um zu diesem Schluss zu kommen?
Es ist natürlich auf jeden Fall richtig, dass es keine großen neuen Erkenntnisse sind, sondern dass es viele, gerade auch Fachverbände gibt, die halt schon seit jeher auf diese Missstände hinweisen. Neu ist aber, dass seit 2015 eigentlich so unwidersprochen in dem öffentlichen Diskurs hingenommen wird, dass es halt einfach vermehrt auf diese Gemeinschaftsunterkünfte und Aufnahmeeinrichtungen gesetzt wird. Und neu ist auch unser Ansatz von der Interdisziplinarität her. Also es ist ein rechtsethnologisches Forschungsprojekt. Wir haben juristisch untersucht, welche Verfahren sind einschlägig, welche Verfahren sind relevant, wenn Leute hierher kommen, was für Standards müssten gelten, welche Standards gelten in Deutschland oder auch nicht. Und unsere Frage war, wie rechtliche Techniken, Verfahren, Konstrukte Vulnerabilität hervorruft. Und das war unser Ansatz. Also auch ein sehr spannender Ansatz, weil es einen ethnografischen Forschungsschwerpunkt mit einem juristischen kombiniert. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir da diesen Abschlussbericht von den letzten 3,5 Jahren Forschungsprojekt jetzt veröffentlicht haben.
Und kannst du da vielleicht so ein beispielhaften Einblick uns geben, wie dieser Ansatz, den ihr da verfolgt habt, ja, ganz beispielhaft nachzuvollziehen ist? Also das heißt letztlich, was ist euch da aufgefallen bei einer Unterbringung in großen Gemeinschaftsunterkünften, wie da so die Rechte von geflüchteten Menschen beschnitten werden und was das auch für Auswirkungen auf ihre Gesundheit hat, psychisch wie auch physisch?
Genau, also ich würde das vielleicht zweiteilen, die Beantwortung der Frage. Einerseits gibt es natürlich menschenrechtliche Standards, was Unterbringungsbedingungen, was Privatsphäre angeht. Und wenn die nicht eingehalten werden, dann verschlimmert es die gesundheitliche oder auch psychische Situation. Das kann man relativ einfach auch beheben, wenn man will, durch effektive Durchsetzung der Standards, durch Kontrollen etc., durch eine Kontrolle der BetreiberInnen, durch bessere Security-Ausbildung oder Schulung der MitarbeiterInnen. Oder halt auch Reduzierung der Platzkapazitäten, Privatsphäre durch Abschließen der Räume, WLAN etc. Das sind alles Mindeststandards, die in Deutschland systematisch verletzt werden und die, wo es einfach an einer effektiven Kontrolle und Durchsetzungswillen auch herrscht. Und gleichzeitig auch zum Beispiel diese Gewaltschutzkonzepte. Also es gibt auf jeden Fall in der Wissenschaft, in der Praxis genug Erfahrung, wie man effektiv mit Gewalt umgehen kann, wie man Gewalt präventiv entgegenwirken kann. Aber es ist halt nicht effektiv umgesetzt. Und dazu kommt natürlich auch, dass wir sehr, sehr viele Gemeinschaftsunterkünfte in peripheren Lagen haben, wo die Öffentlichkeit gar keinen Einblick hat, was für Zustände da herrschen. Und wir kein effektives Monitoring-System und Beschwerdesystem haben zu all diesen unzähligen Gemeinschaftsunterkünften. Und umso größer natürlich in großen Aufnahmeeinrichtungen. Also das ist so dieser eine Punkt, einfach effektive Durchsetzung von Mindeststandards. Der zweite Punkt spricht, glaube ich, ein Problem an, was ich prinzipiell nicht in Massenunterbringungseinrichtungen oder zentralen Unterbringungseinrichtungen verhindern lässt, wo also die kollektive Unterbringung von vielen Menschen, von mehreren Dutzend Menschen, aber auch mehreren Hunderten oder mehreren Tausend Menschen, wie wenn man diese Ankerzentren sich anguckt, dass diese Massenunterbringung per se Zustände kreiert, die sich auch nicht durch eine effektive Durchsetzung von Mindeststandards verhindern lassen. Und ich gehe vielleicht nur auf einen Punkt als Beispiel ein. Also wir haben ja auch immer Interviews mit Geflüchteten geführt, um die gelebte Erfahrung quasi mit diesen Verfahren in Deutschland einzufangen. Und eine Person hat geschildert, wie sie Gewalt, auch sexualisierte Gewalt in einer Gemeinschaftsunterkunft in Sachsen, in der Nähe von Chemnitz, erfahren hat. Und sie meinte, das war viel schlimmer als die Gewalt, die sie im Herkunftsland und auch während der Flucht erlebt hat. Also erstmal ist hier ein Gewaltkontinuum vom Herkunftsland über Transitländer bis zum vermeintlich sicheren Ort, den man aufsucht. Und sie war eigentlich noch schlimmer als davor die Erfahrung, weil sie gezwungen war, in einem Raum zu leben und dem nicht entkommen konnte. Also diese Pflicht, in dieser Unterkunft zu wohnen, die hat dann quasi diese Vulnerabilität, diese Verletzlichkeit von Gewalterfahrungen einfach nochmal sehr stark gesteigert. Und das ist etwas, was sich halt mit möglichst vielen Mindeststandards auch nicht verhindern lässt.
Mhm. Und du hast schon angesprochen, wie ihr vorgegangen seid. Ihr habt unter anderem Interviews geführt mit BewohnerInnen von Gemeinschaftsunterkünften. Wie habt ihr noch so eure Daten versammelt, um genau auch diese Aussage treffen zu können, dass Mindeststandards nicht eingehalten werden? Das heißt also, ne, woher bezieht ihr sozusagen auch eure Kenntnisse darüber, wie es in ja, den großen Gemeinschaftsunterkünften in deutschen Kommunen so zugeht, was da sozusagen Menschen für Zustände aushalten müssen?
Also wir hatten in der ersten Projekthälfte, die ersten anderthalb Jahre, haben wir uns damit beschäftigt, dass wir das europäische Recht, auch internationales Recht am Rande und deutsches Recht auf Bundesgesetzebene, aber auch auf Landesebene und auf kommunaler Ebene analysiert haben. Und da war ich auf jeden Fall mit sehr vielen Schwierigkeiten konfrontiert, weil zum Beispiel die Aufnahme von Geflüchteten den Ländern obliegt und dann den Kommunen und ich da quasi in jedes Bundesland hineingucken musste und mir die unzähligen Regelungen angucken musste, analysieren musste. Und das war quasi der erste Ansatz, dass ich eine Analyse des rechtlichen Rahmens in Deutschland mache und überprüfe, wie europäisches Recht, was auf jeden Fall geltend ist, was unmittelbar anwendbar ist teilweise, wie das in den Gesetzen umgesetzt wird und auch dann halt in den Landesgesetzen oder in Verordnungen etc. Und da habe ich Experteninterviews mitgeführt, also auch mit dem BAMF, also zuständige Behörde für Asyl, und auch Landesbehörden und Sozialarbeiterinnen, um diese Erkenntnisse nochmal gegenzukoppeln mit Erfahrungsberichten aus der Praxis. Und so haben wir uns einen Blick gemacht, wie bestimmte Verordnung, auch Richtlinien für zum Beispiel besonders schutzbedürftige Personen in dem deutschen Kontext implementiert werden oder nicht. Und daraus fußt auch unsere Erkenntnis, dass da eigentlich fast nichts umgesetzt wird, weil die Gesetze eigentlich dieses Thema ausklammern, also die Bundesgesetze auf jeden Fall aufklammern und die Verantwortung einfach auf die Länder geben. Und es gibt so einzelne Länder, die da erste Ansätze haben, das auch irgendwie mehr zu implementieren, wie zum Beispiel Thüringen mit der Thüringer Verordnung zu Gemeinschaftsunterkünften. Da ist das dann sehr schön aufbereitet, das Thema Vulnerabilität und Gewaltschutz zum Beispiel in Unterkünften. Aber es ist dann halt überhaupt nicht effektiv implementiert, weil es wenig Kontrollen gibt. Und es sieht dann halt meistens so aus, dass halt die BetreiberInnen einfach ein Gewaltschutzkonzept an das Landesverwaltungsamt oder so schicken. Und damit ist es dann Genüge getan. Ich konnte auch nicht zu allen Sachen Erkenntnisse generieren oder hatte dann halt diese Analyse der Regelung, aber habe dann keine Informationen von den Behörden bekommen, wie sie tatsächlich das Problem handhaben. Und das ist das nächste Problem, dass es einfach eine sehr, sehr große Intransparenz gibt und dass in jeder Kommune, teilweise auch in jedem Landkreis oder Land dann halt einfach unterschiedliche Praxis gibt, die sehr schwer durchschaubar ist. Und wenn es für mich schon schwer ist zu durchschauen, dann halt erst recht für die Bewohnerinnen. Und an wen man sich wenden kann, wenn man zum Beispiel Gewalt erfahren hat oder in eine andere Kommune auf jeden Fall braucht oder zu einer Beratungsstelle muss etc.
Und ihr kommt ja auch in eurem Policy Paper zu dem Schluss, dass Kommunen gegen internationale Diskriminierungs- und Missbrauchsverbote verstoßen. Und das klingt ja auch irgendwie danach, dass es da eigentlich auch Klagemöglichkeiten geben könnte, wenn es da Rechtsverstöße gibt, wenn gegen Mindeststandards verstoßen wird. Inwiefern könnte euer Policy Paper da vielleicht auch ja so eine Grundlage sein und eine Motivation, da vielleicht mehr durch Klagen auch in die Öffentlichkeit zu gehen und über so den juristischen Weg so Zustände zu verbessern?
Es kommt auf jeden Fall drauf an und ich würde jetzt mal die theoretische Beantwortung der Frage außen weglassen und praktisch darauf antworten. Praktisch ist es tatsächlich sehr, sehr schwer, auch wenn es theoretisch möglich sein müsste. Was wir natürlich auch gerade zum Beispiel sehen an dem generellen Umbau des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Da wird auch gegen Menschenrechte oder fundamentale theoretische Prinzipien auch des Rechtsstaats verstoßen. Und es wird quasi versucht zu verhindern, dass Leute Zugang zum Recht bekommen. Also auch diese Pushbacks oder diese sicheren Drittstaatenabkommen, das sind alles aus meiner Sicht Konstrukte, um zu verhindern, dass Personen sich auf juristische Verfahren berufen können, weil sie Verfahrensrechte hier in Deutschland oder in Europa bekommen, wenn sie mit der Staatsgewalt konfrontiert sind. Also darum gehen diese Pushbacks. Und genau darum geht auch diese Isolation in Aufnahmeeinrichtungen, in Ankerzentren. Es wird damit Kontrolle und Isolation bezweckt, um die Person einen effektiven Zugang zum Beispiel zur Anwältin zu verunmöglichen. Also Anwältinnen, die halt in Bamberg wohnen und dann halt irgendwie 4 Stunden zu einem Ankerzentrum fahren müssen und dann wieder zurück, das ist nicht möglich für Anwältinnen in ihrem Alltag einzubauen. Und Beratungsstellen, die halt nur erschwert Zugang bekommen zu Einrichtungen etc. Also die sozialräumliche Segregation ist nicht anders zu erklären, als mit dem Zweck zu verhindern, dass halt Personen sich halt auch integrieren können und halt auch Zugang zu rechtlicher Beratung etc. bekommen können. Das ist immer der Effekt davon. Auch wenn es theoretisch rechtliche Möglichkeiten gäbe, Problem, das ist dieser effektive Zugang zum Recht gerade dadurch verhindert werden soll. Und die politische Antwort darauf müsste halt bedeuten, genau das versuchen zu durchbrechen aus einer politischen Praxis mit Beratungsstellen, mit dem Flüchtlingsrat zum Beispiel, das politisch auch aufzuarbeiten und aufzuzeigen, wie diese Effekte sind. Das haben wir in unserem Forschungsbericht, der 80 Seiten lang ist und auch auf die Erfahrung von Geflüchteten maßgeblich eingeht, wie das funktioniert, dieser Prozess. Also das damit zu brechen, Kontakt zu den Personen in Unterkünften aufbauen. Und das passiert bisher viel zu wenig, ist meine Meinung, dass dann halt auch eine effektive Zusammenarbeit von AnwältInnen mit Beratungsstellen funktioniert, sodass halt Beratungsstellen, wenn sie von Fällen hören, die halt bedenklich sind, das dann gleich an die AnwältInnen geben können, damit die auch bestimmte strategische Prozesse vor Gerichte bringen. Weil, genau, ich glaube, Gerichte sind tatsächlich gerade bei dieser politischen Umwälzung des Migrationsrechts eigentlich noch der letzte Ort, wo man halt versuchen kann, so bestimmte Mindeststandards auch durchzusetzen.
Und abgesehen von genau diesen gerade von dir formulierten so Forderungen oder Möglichkeiten, ja, wie man da vielleicht seine Rechte auch überhaupt auch einklagen kann und artikulieren kann, gibt ihr auch noch weitere Handlungsempfehlungen oder stellt auch weitere Forderungen und da richtet ihr euch auch an die Kommunen in Bezug eben auf die Unterbringung von geflüchteten Menschen in den Kommunen. Die Kommunen sind ja dafür vor allem auch zuständig, auch so neben dem Land mit so ne, der Erstaufnahme. Und da hört man ja von den Kommunen in den letzten Monaten und Jahren vor allem auch eine Überlastung, dass man da mit den Geldern, die zur Verfügung gestellt werden durch den Bund, nicht genug Aufnahmemöglichkeiten schaffen kann. Und dann werden da vor allem ja Gemeinschaftsunterkünfte errichtet. In Halle ist es nun so, dass es da im Zuge sozusagen des Ankommens von Menschen seit 2015 und 16 es in der Stadt ein Dienstleistungszentrum Integration und Demokratie gegründet wurde, das so eine Art Querschnittsbehörde, wie ihr sie zum Beispiel auch fordert, sein soll, bei der Geflüchtete aber auch unterstützend Menschen da erfahren, an welche Stelle sie sich wie wenden müssen und dort wird auch eine dezentrale Unterbringung organisiert, aber nichtsdestotrotz auch in Sachsen-Anhalt gibt es da auch noch zahlreiche Gemeinschaftsunterkünfte, die auch zum Teil außerhalb der Städte und so weiter liegen. Wäre Halle vielleicht ja, mit dem Weg, der da so begonnen wurde zu gehen, ein Beispiel, wie es sein muss? Oder was quasi sind da eure Forderungen auch an Kommunen?
Was ich aus Halle so mitbekomme, würde ich Halle noch nicht als Best-Practice-Beispiel bezeichnen. Einfach allein durch die Gemeinschaftsunterkünfte, die hier einfach noch vermehrt auch benutzt werden. Also auch wenn es dieses Projekt geben mag und da Fortschritte vielleicht in die richtige Richtung gemacht werden, ist keine Kommune ist verpflichtet, irgendeine Gemeinschaftsunterkunft zu unterhalten. So, und das ist, wird, glaube ich, auch manchmal verkannt. Aber rechtlich ist es eindeutig, dass keine Kommune eine Gemeinschaftsunterkunft unterhalten muss. Und es muss, glaube ich, ein Umdenken in den Kommunen stattfinden, wie man mit Migration umgeht. Manche Kommunen setzen, wie zum Beispiel der Salzlandkreis, die setzen einfach auf Gemeinschaftsunterkünfte auch als Repressionsinstrument oder als Kontrollinstrument. Und wenn man von einer Überlastung redet, und das kann man auch teilweise bei den Kommunen, also ich würde es auf jeden Fall auch sagen, dass die Kommunen nicht im Stich gelassen werden sollen mit dieser Thematik und auch mehr Unterstützung brauchen. Aber es geht auch um eine effektivere Nutzung der Ressourcen, die man zur Verfügung hat. Und keine Kommune, die halt Personen über 8 Jahre lang in Gemeinschaftsunterkünften verpflichtend unterbringt, kann mir sagen, dass sie zu wenig Kapazitäten hat. Und gleichzeitig gibt es Kommunen, die zum Beispiel komplett Gemeinschaftsunterkünfte abgeschafft haben und die halt über dezentrales Wohnen in Wohneinrichtungen zum normalen, geförderten Zugang zum Wohnungsmarkt diesen Ansatz verfolgen und Personen unterbringen, und sie fahren damit deutlich besser, weil sie auch zum Beispiel jetzt mal so verwaltungsorientiert und ressourcenorientiert gesprochen sehr viel weniger Folgeschäden haben, was so soziale Integration angeht. Also diese verpflichtende Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünfte neben dieser krassen Belastung für die Bewohnerin natürlich, hat natürlich auch für die Kommune erhebliche finanzielle Folgewirkung, weil halt eine Integration und eine psychische Destabilisierung über Jahre oder Jahrzehnte bewirkt wird. Und da ein Umdenken zu bewirken, dass halt Kommunen auf dezentrale Unterbringung setzen, natürlich, also nicht Gemeinschaftsunterkünfte, das müsste ein anderes Wort dann auch für eine andere Form der Unterbringung finden, sondern Notunterkünfte für zur Vermeidung zum Beispiel von Obdachlosigkeit. Das lässt sich zum Beispiel in Ballungsräumen wie Berlin einfach nicht verhindern, weil der Zugang zum Wohnungsmarkt einmal natürlich durch knappe Ressourcen, aber auch durch Rassismen so krass limitiert ist für Personen, dass man natürlich über Notunterkünfte sprechen muss. Aber das ist nicht verpflichtend, sondern um halt eine Obdachlosigkeit zum Beispiel zu vermeiden. Und der Fokus sollte bei dieser zentralen Unterbringung vor allem darauf liegen, dann halt auch ein Beratungsangebot zum Beispiel zu haben und vor allem für besonders schutzbedürftige Personen, die halt zum Beispiel auch eine besondere Betreuung, Unterstützung zum Beispiel mit der Vermittlung zu Beratungsstellen etc. benötigen. Das ist quasi so ein Umdenken, was ich sage, wo manche Kommunen schon gut vorangehen, und da würde ich Halle nicht nennen, aber wir müssen gar nicht so weit gehen. Zum Beispiel der Burgenlandkreis. Was ich mit den Geflüchteten vor Ort gesprochen habe, ist schon deutlich anders als zum Beispiel mit den Personen, die ich aus dem Salzlandkreis gehört habe. Und sie haben auch so eine Querschnittsbehörde eingerichtet, die aus meiner Sicht relativ gut natürlich in den Anfängen und sehr ausbaufähig erstmal diese Themen einfach zusammendenkt. Weil Unterbringung natürlich, wenn eine Person eine Arbeit gefunden hat, hat diese verpflichtende Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft erhebliche Auswirkungen, diesen Job überhaupt wahrzunehmen. Also weil man die Gemeinschaftsküche zum Beispiel nicht nutzen kann, wegen der Working Hours von dem Job. Also diese Unterbringung, diese verpflichtende Unterbringung hat so viele Auswirkungen auf alle möglichen Lebensbereiche. Und in dieser Migrationsagentur des Burgenlandkreises werden halt deswegen Unterbringungen, Sozialleistungen, Arbeitsvermittlungen und Ausländerbehörde einfach unter einer Behörde quasi mit verschiedenen Bereichen behandelt. Und das ist, glaube ich, ohne irgendwelche rechtlichen Änderungen möglich. Das ist einfach eine Verwaltungsumstrukturierung. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall der einzig gangbare Weg, um halt auch diese langen Verfahren effektiver zu machen und auch weniger belastend für geflüchtete Menschen, wenn sie hier ankommen. Damit sie nicht zu 10 verschiedenen Behörden mit 10 verschiedenen Zetteln gehen müssen und stundenlange oder wochenlange Wartezeiten haben.